Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.
Ganz herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Podcast einer bayerisch-tirolerischen Koproduktion. Mein Name ist Carlo Hasenördl. Ich bin Facharzt für plastische Chirurgie in Innsbruck und übernehme den medizinischen Part.
Und mein Name ist Astrid Tomczak aus München und ich freue mich, betriebswirtschaftliche und rechtliche Fragen rund um die ästhetische Medizin mit dir zu diskutieren.
Wir besprechen Themen aus der ästhetischen Medizin. Am allerliebsten beantworten wir die Fragen unserer Zuhörer.
Und heute hast du ein schönes Thema mitgebracht?
Ja, also das heutige Thema wäre dann Unterspritzung 2.0 bis 4.0, je nachdem, wie man es betrachtet. Nachdem ja in unserem Podcast schon dreimal das Thema Hyaluronsäure und andere Produkte vorgekommen sind, zwar Folge 4, 5 und 51.
Wow!
Ja, das habe ich.
Vorbereitet!
Ja. Und trotzdem gibt es noch was darüber zu erzählen. Ja? Also es ist ein Fass ohne Boden sozusagen. Es ist auch so, es bewegt sich da unglaublich viel. Also Unterspritzung ist nicht mehr Unterspritzung. Jeder denkt an aufgefüllte Lippen, an dicke Jochbögen und unnatürlichen Aussehen. Und gerade das ist absolut Vergangenheit. Das wird zwar noch ab und zu praktiziert, fällt mir dann immer ein bisschen schmerzhaft ins Auge, muss ich sagen. Aber Gott sei Dank ist es also im Prinzip nicht mehr das, was meine Patientinnen und Patienten wünschen, sondern die Natürlichkeit und die am besten ist eine Unterspritzung dann gelungen, wenn man sie eigentlich nicht erkennt, sondern wenn man einfach das Gefühl hat, der Patient oder die Patientin schaut gut aus, ist erholt, war lang auf Urlaub oder so, dann hat man wirklich Erfolg gehabt mit der Unterspritzung. Mhm. Und interessant ist auch das Thema Dynamik in meinen Augen. Also gerade da wird sehr viel an der Technik gefeilt. Wo bewegt sich was im Gesicht? Wo ist eher der Volumensverlust im Vordergrund? Aber wo muss ich darauf achten, dass die mimische Muskulatur oder das Fettgewebe, das mit der Muskulatur mitgeht, nicht dann irgendwie auf der Strecke bleibt und man dann beim Lächeln plötzlich eine Zone hat, wo sich gar nichts mehr bewegt, was dann so aussieht, wo dann jeder sofort sagt, wow, da ist aber viel Hyaluronsäure drin, wo sie nicht hingehört.
Ja, du spielst also quasi auf diese wahnsinnigen Bäckchen an, die man immer noch sieht. Ja. Die ja dann sehr unnatürlich wirken, unter anderem. Genau.
Ja. Da gibt es ja auch irgendwie eine Geschichte. Also kann mich erinnern, so in den ersten Jahren waren es meistens die Lippen, die gewünscht worden sind. Und da gab es kein Halten. Ja, da wurde also reingejagt, was geht. Das ist dann wieder ein bisschen abgeebbt, auch wenn man gesehen hat, dass die Lippe da nicht nur voll ist, sondern auch hart, sich auch kaum mehr bewegen kann. Dann der typische Entenschnabel, wo also praktisch oberhalb der Lippe im Lippenweißbereich sozusagen dann auch zu viel drinnen ist und deswegen wirkt alles so aufgespritzt. Dann kommt es ja wahnsinnig davon, wie ist das Verhältnis zwischen Ober- und Unterlippe. Die Unterlippe muss immer ein bisschen voller sein als die Oberlippe, sonst sieht man sofort, da stimmt was nicht, das ist nicht harmonisch. Die Lippe ist ja relativ problematisch in der Behandlung. Es ist ja sehr wenig Unterhautgewebe oder eigentlich gar kein Unterhautgewebe da, die Haut ist extrem dünn, ist im Prinzip alles Muskel, alles bewegt sich. Das heißt, hier ist kein Spielraum für irgendwelche Depots, die man zu viel setzt oder so. Man muss da sehr, sehr präzise arbeiten. Ein weiterer Punkt, der auch schon mein ganzes Leben, Praxisleben begleitet, ist die Nasolabialfalte. Und da ist es ja so, die Nasolabialfalte wird zwar immer gewünscht, immer noch gewünscht, aber im Grunde genommen ist sie eigentlich nur eine Folgeerscheinung. Das Kernproblem liegt meistens oberhalb und seitlich davon. Das heißt, entweder im Jochbogenbereich, dass man da Volumen verloren hat oder dass das Volumen etwas abgesunken ist, oder im Wangenbereich, dass die Wangen eher eingefallen sind und sich dadurch einfach auch die Nasolabialfalte durch die gelockerte Haut etwas verstärkt. Zudem ist ja der Fettkörper entlang der Nasolabialfalte einer der wenigen Fettkörper im Gesicht, der im Alter sogar zunimmt. Und das verstärkt das Ganze natürlich noch zusätzlich. In den meisten Fällen aber muss man eben die Umgebung behandeln und nicht die Nasolabialfalte selbst, um ein schönes, natürliches Ergebnis zu erzielen. Mhm. Und da kommen wir wieder auch zur Dynamik, weil gerade so Wangenbereich, Jochbogenbereich, da gibt es viele Ebenen und diese Ebenen haben dann einfach unterschiedliche Mobilität. Das heißt, in der Tiefe ist sehr wenig Bewegung, an der Oberfläche aber doch sehr viel. Das sieht man ja, wenn man lächelt. Und wenn jemand lächelt, der falsch, unter Anführungszeichen, unterspritzt worden ist, dann bleiben die Backen alle einfach stehen. Ja? Und das schaut dann eben so komisch aus, mhm, in meinen Augen. Und gegen das arbeitet man jetzt, mhm, also dem spricht man.
Das heißt, also um das nochmal zusammenzufassen, deinen ersten Teil jetzt, den wir so besprochen haben oder den du erklärt hast, es geht also Unterspritzung 2.0 bis 4.0, ja, ist sozusagen, dass man noch mehr den Alterungsprozess versteht und auch berücksichtigt, dass man also quasi versucht, die Ursache zu finden für vielleicht den müden Ausdruck zum Beispiel oder diesen gealterten Ausdruck und dass man sagt, okay, man berücksichtigt die Anatomie, man überlegt, wo ist jetzt im Alter mehr, wo ist im Alter weniger und versucht das dann mit kluger auch Mengenverteilung zu revidieren.
Ja, es gibt ja zwei Aspekte. Auf der einen Seite der tatsächliche Volumensverlust, mhm, und auf der anderen Seite gibt es im Gesichtsbereich, gerade für den ästhetischen Bereich wichtig, die sogenannten Haltebänder oder, mhm, auf gut Neudeutsch Retaining Ligaments.
Wow.
Ja, ich liebe dieses Wort. Die einfach dazu dienen, dass die einzelnen Fettdepots an ihrer Stelle bleiben. Und lange Zeit hat es geheißen, dass die Retaining Ligaments, also diese Haltebänder, im Lauf des Lebens an Spannung verlieren, sich lockern und dadurch sackt praktisch das Fettgewebe ab. Angeblich, neuesten Erkenntnissen nach, sind die relativ stabil, also die bleiben eigentlich in ihrer Spannkraft erhalten, aber das Volumen rundherum verliert man und dadurch lockern sich die, so wie wenn aus einem Luftballon die Luft rausgeht, dann, mhm, wird er auch immer runzeliger und lockerer. Und genau das Gleiche passiert eben bei diesen Haltebändern. Meiner Ansicht nach liegt die Wahrheit in der Mitte. Das heißt, es wird unweigerlich eine Lockerung dieser Bänder geben und es gibt logischerweise auch einen Volumensverlust in den Depots, die praktisch diese Bänder unter Spannung haben. Mhm. Es gibt im Prinzip drei, die da besonders wichtig sind. Eines im Schläfenbereich, also so oberhalb Augenbraue bis seitlich zum Jochbogen. Das zweite ist eben am Jochbogen selbst. Mhm. Und das dritte Halteband, das jetzt für die Unterspritzung wichtig ist, ist an der sogenannten Jawline, also praktisch Unterkieferrandlinie. Ganz typisch diese Bäckchen, mhm, knapp seitlich vom Kinn, die sich dann füllen und die stoßen sozusagen an diesem Halteband an. Und man ist jetzt immer mehr dazu übergegangen, diese Haltebänder mit einzubeziehen. Und wenn man so hört von dem Lifting-Effekt durch Hyaluronsäure, dann hängt er in erster Linie mit diesen Haltebändern zusammen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Ansatz, weil man dann eben sich überlegen muss, wo liegen die, in welcher Ebene. Und wo kann ich sie unterstützen, wo darf ich nicht hinspritzen, weil ich sonst genau das Gegenteil erreiche, nämlich dass ich ein Depot unterhalb dieses Bandes setze und damit das Ganze noch verschlechtere. Mhm. Halser Monolog, hast du gar keinen Einwurf?
Ja, naja, also ich wollte dich nicht unterbrechen, du warst so schön im Fluss, ja. Aber was mich jetzt interessiert und vielleicht unsere Zuhörer ja auch, ist, Sag mal, du hast jetzt diese drei Haltebänder genannt. Was heißt das jetzt in der Behandlung? Also hast du jetzt dein Konzept umgestellt? Früher hieß es ja immer, man fängt so mit dem Bäckchen an und dann macht man den Rest. Fängst du jetzt in der Schläfe an oder wo ist jetzt so, sag ich mal, was ist die Strategie jetzt oder was hat das jetzt praktische Auswirkungen für dich?
Das ist genau ein wichtiger Punkt. Im Prinzip haben wir ja in den allermeisten Fällen schon vorher das Richtige getan. Mhm.
Gut, das heißt, gute jetzt, Botschaft.
Diese Haltebänder jetzt so im Detail sozusagen hervorzukehren oder zu kennen, hat man ja schon eben im seitlichen Jochbogenbereich so sein Depot gesetzt und hat eben auch bemerkt, dass sich das Ganze hebt. Mhm. Oder eben zwischen diese Einteilung zwischen Kinn und Unterkieferrand. Natürlich kommen neue Punkte in den Fokus, die man vorher vielleicht eher vernachlässigt hat. Also ich habe mit der Behandlung im Schläfenbereich relativ spät begonnen, aber das war echte Offenbarung. Also das muss man wirklich sagen, wenn man so diese seitliche Schläfenregion, die ja doch bei vielen so leicht eingefallen ist, behandelt, hat man Effekte bis in den mittleren Wangenbereich. Also da hebt man Gesichtszone, wo man sagt, wow, dass sich das nur von einem Depot im Schläfenbereich ausgeht, das ist schon erstaunlich. Und das war so eine Erkenntnis, über die ich eben über diese neuen Informationen dann eben erreicht habe. Also grundsätzlich haben wir jetzt nichts falsch gemacht vorher, mhm. Jetzt machen wir es halt einfach besser.
Okay, da habe ich gleich noch eine Frage, weil wir im oberen Gesichtsdrittel jetzt sind mit der Schläfe und wir haben ja auch die Stirn und die verändert sich ja auch wesentlich im Alterungsprozess und eigentlich hieß es ja immer, na, da machen wir Kalkhyaluronsäure, das ist ja vor allem die Domäne von Botox. Was ist da jetzt so deine Erkenntnis? Doch ein bisschen Hyaluronsäure oder und wenn dann wo und wie oder nach wie vor nur Botulinum?
Also das Grundprinzip würde ich beibehalten. Also ich finde schon, dass im oberen Gesichtsbereich, das heißt Stirne, Zornesfalte, Krähenfüße, Botulinumtoxin unschlagbar ist. Also hier, ich will jetzt nicht wie du einen Firmennamen nennen.
Nein, habe ich einen genannt. Oh.
Ja, jeder kennt es als Botox. Ja. Ja. Mhm. Im Grunde genommen ist es Botulinumtoxin A. Nennen wir das Kind beim Namen.
Ja.
Okay. Aber wir wissen, unsere Zuhörer wissen, wovon wir reden. Und diese Schwächung der Muskulatur, der mimischen Muskulatur, die nun einmal für die Falten im Stirn-, Zornesfaltenbereich, im Krähenfüßebereich zuständig ist, die macht schon immer noch am meisten Sinn. Das ist einfach Ursachenbehandlung. Mhm. Es kommt noch ein Punkt dazu, der nicht unwesentlich ist. Besonders im Bereich der Zornesfalte ist man sehr nahe an der Augenhöhle. Und genau hier verläuft eine Arterie, die dann direkt zum Auge geht. Also hier gibt es eine direkte Verbindung zur Arterie, die den Nervus Opticus versorgt, also unseren Sehnerven. Und es gibt Berichte über Patientinnen und Patienten, die beim Einspritzen von Hyaluronsäure in diesem Bereich dann zu Durchblutungsproblemen sogar im Bereich des Nervus Opticus gekommen sind. Also die dann eine Sehschwäche erlangt haben, weil ein Teil der Hyaluronsäure dann praktisch in das Gefäß gespritzt wurde und dort einen Bolus praktisch einen Verschluss verursacht. Mhm.
Das heißt quasi, um es nochmal anders zu umschreiben, also dann ist da kein Sauerstoff mehr, dann ist da keine Versorgung mehr, weil kein Blut mehr hinkommt und dann kann es eben sein, dass dieser Sehnerv abstirbt. Oder?
Im Extremfall. Meistens ist es unter Anführungszeichen nur mit einer vorübergehenden Sehschwäche verbunden. Das erholt sich in den meisten Fällen wieder, aber es braucht kein Mensch. Ja, also bin froh, dass es mir toi,
ich glaube auch,
noch nie passiert ist. Es ist unglaublich, mit welcher Selbstverständlichkeit oft in Regionen Hyaluronsäure gespritzt wird, ohne zu überlegen, was habe ich da für Anatomie, wie schaut die Gefäßversorgung aus, was versorgt das Gefäß in der weiteren Strecke und was kann ich anrichten. Ja? Und da wird oft, also wirklich da, diese Selbstverständlichkeit, mit der da behandelt wird, die macht mir ein bisschen Sorge. Mhm. Ich mache sehr viele Workshops und unterrichte eben Unterspritzungen in allen Varianten, in allen Tiefen und mit verschiedensten Produkten und lege sehr, sehr viel Wert auf Komplikationsmanagement. Das bist du ja auch, das habe ich ja auch mit dir gemeinsam. Wir sind ja beide große Komplikationsmanager.
Genau.
Da waren die Augen oft ganz weit. Ja? Mhm. Und das ist schon etwas, worauf man hinweisen muss. Also die anatomischen Kenntnisse, die Verbindungen der unterschiedlichen Gefäße miteinander und deren Versorgungszonen, das ist schon etwas, das muss einem in Fleisch und Blut übergehen, bevor man da unterspritzt. Und das ist eben der Grund, warum ich immer noch in der oberen Gesichtshälfte gerne auf Hyaluronsäure verzichte, wenn es die Patientin oder der Patient nicht ausdrücklich will, was ja auch sein kann, dass man also mit dem Botulinumtoxin nichts zu tun haben will, dann gibt es die alternative Hyaluronsäure unter Vorbehalt und unter größter Vorsicht. Mhm.
Was ja auch häufig gewünscht wird, ist eine Behandlung der Tränenrinne mit Hyaluronsäure. Wie sieht da deine Meinung dazu aus? Ist das eine gute Indikation? Wann ist es eine gute Indikation oder eher nicht? Oder?
Fluch und Segen. Das Fluch ist Segen. Eine der tollsten Indikationen in meinen Augen im Gesichtsbereich. Also hier kann man wirklich Erstaunliches erreichen. Und hier kann man unheimlich viel falsch machen. Also es gibt auch da, diese Haut ist so zart und der Muskel drunter gibt auch nicht viel her. Also man muss schon auch da wirklich wissen, welches Produkt man spritzt, wie tief man es spritzt und in welcher Menge man es spritzt. Und wenn man das berücksichtigt und wenn man da einen guten Weg geht, dann hat man tolle Erfolge. Mhm. Dann schaut es schlagartig frischer aus, die Schatten sind weg. Also das macht richtig Spaß, ja, das da zuzuschauen. Wenn man zu viel spritzt, dann gibt es gern Ödeme, Schwellungen, die sind unheimlich hartnäckig, kriegt man sehr langsam erst in den Griff. Das Zweite ist, wenn man zu oberflächlich spritzt, gibt es diesen sogenannten Tyndall-Effekt. Mhm. Dabei verändert sich die Hautoberfläche so in eine bläulich-livide Verfärbung. Mhm. Das schaut irgendwie ganz komisch aus. Dann kommt meistens noch ein bisschen Schwellung dazu. Und das erfordert vom Patienten und vom Arzt sehr viel Geduld, bis man das wieder gerade gerichtet hat. Ja. Ich meine, natürlich, Gott sei Dank, das große Sicherheitsfeature der Hyaluronsäure ist, sie wird abgebaut, sie geht wieder weg. Und dadurch hat man also immer ein zeitliches Limit auch bei den Komplikationen.
Wie siehst du die Anwendung von der Hyalase in der Tränenrinne? Also wenn man jetzt so ein Problem eben hat, und das muss ja gar nicht das eigene Problem sein, kann ja sein, dass einfach eine Patientin sich hilfesuchend an dich wendet und sagt, naja, das gefällt mir jetzt nicht, ich möchte aber nicht mehr zu meinem ursprünglichen Behandler zurück. Ist das dann eine Indikation für das Enzym, die Hyaluronsäure dann auflöst? Oder was machst du in so einem Fall? Was rätst du, abwarten oder Tee trinken?
Ja. Nein, also Hyaluronidase ist ein Medikament, wie du schon richtig sagst, das schlagartig mehr oder weniger, also in wirklich kürzester Zeit, die Hyaluronsäure spaltet oder abbaut. Hyaluronidase produzieren wir auch selbst. Also das ist praktisch der Gegenspieler, weil wir unsere körpereigene Hyaluronsäure ja relativ schnell verstoffwechseln und dafür ist eben die Hyaluronidase zuständig. Natürlich ist das sozusagen unser Gegenspieler, wenn wir ein lang anhaltendes Ergebnis haben wollen nach der Unterspritzung, weil die ja auch quasi das Hyaluron, das wir initiieren, mit der Zeit wieder abbaut. Aber auf der anderen Seite, ich sage bei meinen Workshops immer, eine Unterspritzung ohne Hyaluronidase im Kühlschrank ist eine Fahrlässigkeit. Mhm. Das ist ein Produkt, das brauchen wir immer parat. Sollte es zu einem Gefäßverschluss kommen, wie wir ja zuerst schon erwähnt haben, im allerschlimmsten Fall, was den Sehnerven betrifft, es kann aber auch einfach ein weiß verfärbende Hautoberfläche, eine Jucken, Kribbeln, Schmerzen und so weiter verursachen, dann muss man sofort mit Hyaluronidase gegenarbeiten. Mhm. Also das gehört einfach her. Wenn man jetzt die Tränenrinne betrachtet, das ist etwas, da lasse ich mir wirklich Zeit. Mhm. Also ich finde, das Problem ist ja einfach, die Hyaluronidase löst ja nicht nur die eingespritzte Hyaluronsäure auf, sondern die körpereigene. Das heißt, man im Endeffekt, wenn man dann sozusagen da ordentlich was reinknallt, dann hat man gleich einmal ein schlechteres Ergebnis als vorher. Mhm. Und deswegen ist da wirklich Vorsicht geboten. Aber man muss es sozusagen, man hat diese Möglichkeit bei der Hyaluronsäure immer im Köcher. Und das ist auch ein Riesensicherheitsfeature. Sollte irgendwas in die falsche Richtung gehen, kann man das immer auflösen. Mhm. Ich mache das immer in kleinsten Schritten, also mit sehr wenig Einheiten pro initiierter Hyaluronsäuremenge, weil ich eben wirklich nur den Effekt im Bereich der initiierten Hyaluronsäure haben möchte und nicht in der Umgebung dann noch zusätzlich.
Ja. Du bist ja plastischer Chirurg, das heißt, du operierst natürlich auch viel, du operierst auch Nasen, das macht ja nicht jeder. Und jetzt ist ja so eine ganz große Trendgeschichte der Rhinofiller. Mhm. Also das heißt, ich korrigiere die Nase nur mit Einspritzen von Hyaluronsäure, also begradige zum Beispiel den Nasenrücken, mache das optisch schmäler und so weiter und so fort. Ist das was Patienten bei dir auch anfragen?
Oh ja.
Ja?
Oh ja, das wird gefragt. Natürlich, man muss ein bisschen darauf achten, einen richtigen, sagen wir es auf gut tirolerisch, einen gescheiten Zinken, weil man mit Unterspritzung jetzt nicht korrigieren können. Aber so kleine Details herausarbeiten, ein bisschen feiner, sogar kürzen geht mit Hyaluronsäure. Man kann die Nasenspitze ein bisschen anheben, das funktioniert sehr gut. Das geht alles und ich mache das auch, aber ich schaue, wenn ich das unterspritze, immer mit einem Auge, also ich glaube, da fange ich wirklich an schielen, auf die Umgebung. Sobald ich sehe, dass sich dort farblich was verändert, im Sinne einer Weißverfärbung, wir nennen das Blanching, muss ich sofort raus und sofort Hyaluronidase nachspritzen. Mhm. Weil im Nasenbereich sind Blutgefäße, die gehen auch direkt in die Zentrale sozusagen zum Auge, Kreislauf um das Gehirn und hier darf einfach nichts passieren. Meistens passiert eben wieder nur eine Durchblutungsstörung an der Haut, aber es ist schlimm genug. Mhm. Also es geht, ich mache es gern, es ist ein schöner Effekt, die Patientinnen sind auch ganz happy, es haltet auch sehr lang, also erfahrungsgemäß haltet die Hyaluronsäure im Nasenbereich einige Monate länger als sonst wo. Frag mich nicht, warum. Also ich glaube, dass der Stoffwechsel einfach ein bisschen geringer.
Ja. Ja.
Aber auch da gibt es genug Stolpersteine und genug Risiken.
Dann haben wir ja, danke an die Pandemie, den sogenannten Zoom-Boom.
Ja.
Genau. Und der hat ja interessanterweise auch Effekte sozusagen auf die Indikationen oder auf die Behandlungsbereiche, die sich Patienten wünschen. Und ich habe gelesen, dass das Kinn jetzt plötzlich einen ganz großen Fokus bekommen hat. Also als ich angefangen habe in der ästhetischen Medizin 2006, da hat so gut wie keiner über Kinnunterspritzung gesprochen. Heute ist es, habe ich das Gefühl, eine ganz normale Indikation. Ist das auch was dir auffällt?
Ja, also Kinn und besonders dann eben in weiterer Verlängerung die sogenannte Jawline, also diese Unterkieferrandlinie, ganz logisch. Die meisten zoomen mit dem Laptop auf den Tisch und schauen runter. Mhm. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann.
Ja, stimmt.
Man sollte sich den Laptop irgendwo an die Decke hängen, damit man quasi dann schön, wie ich sage immer, im Liegen sind wir sowieso alle am schönsten, ja. Aber also um den Hals zu strecken. Mhm. Und das war eben sicher ein Effekt, der bei den ganzen Zoom-Konferenzen zum Tragen gekommen ist. Man sieht sich selber und man schaut runter. Mhm. Und dann dann fällt natürlich in erster Linie da die Jawline ins Auge. Mhm. Und das hat tatsächlich zugenommen. Ja.
Ja. Also ein anderes Bewusstsein durch sozusagen andere Selbstwahrnehmung.
Richtig.
Ja, okay. Richtig. Und wir reden jetzt natürlich vorläufig, also vor allem über die Gesichtsindikationen oder Gesichtsbehandlungsbereiche, weil das ist ja natürlich das, was die meisten Patienten erstmal beschäftigt. Aber was sagst du denn zum Hals? Ich meine, der gehört ja auch irgendwie dazu und das soll ja irgendwie zusammenpassen. Hat sich da was getan zum Thema Unterspritzung? Siehst du da irgendwie Neuerungen, Trends? Machst du was anders als früher?
Aber ja. Ja. Oh ja. Also Hals war für mich lange Zeit so ein bisschen eine Zone, wo ich mich leicht gefürchtet habe. Es ist dann besser geworden, wie die stumpfen Kanülen gekommen sind, weil man einfach mit diesen langen, stumpfen Kanülen das Material wesentlich besser unter der Haut verteilen hat können. Das Problem beim Hals ist ja auch, die Haut ist sehr zart. Die Muskulatur drunter ist auch wieder sehr dünn. Es ist also sehr, sehr wenig Spielraum. Dazu kommt, dass es meistens eine Kombination ist. Es kommt zu einer Lockerung der Haut im Halsbereich. Und da sieht man dann auch gleich einmal die Grenzen der Unterspritzung, weil gelockerte Haut kann ich jetzt nicht so aufblasen, dass jetzt die wieder straff ist, sonst hat man einen Truthahnhals. Ja. Also das bringt gar nichts. Und sind Grenzen gesetzt, aber doch so diese feine Insichtfältelung der Haut, das kann man eigentlich sehr gut behandeln. Man geht ja, und das ist überhaupt der Trend, der bei der Unterspritzung mir sehr positiv auffällt, weg vom reinen Füllen hin zum Regenerieren. Mhm. Die Hyaluronsäure hat immer schon die Kollagenneubildung in der Haut angeregt, die Haut extrem gut durchfeuchtet, Hyaluronsäure zieht extrem viel Wasser an. Das heißt, es hat nicht nur den reinen Fülleffekt, sondern eben auch einen regenerativen Effekt. Und diesen regenerativen Effekt hat man jetzt in den neuen Produkten betont. Die Vernetzung, also die Vernetzung ist das, was verhindert, dass die Hyaluronsäure zu rasch abgebaut wird. Das ist ein Ester, den man sozusagen zwischen die Hyaluronsäureketten klemmt und damit verhindert, dass die zu schnell von der Hyaluronidase vernichtet werden. Und dieser Vernetzungsgrad geht immer mehr zurück und der Regenerationseffekt tritt immer mehr in den Vordergrund. Und das geht natürlich in so delikaten Zonen wie Hals, Dekolleté besonders gut. Man verwendet Hyaluronsäure, die quasi nicht mehr füllt, sondern einfach nur die kollagenproduzierenden Zellen zur Neuproduktion von kollagenen Fasern, von Elastin, von Fibronektin, also diesen Anteilen in der Haut, die dafür zuständig ist, dass die Haut elastisch ist, stabil ist, dass das gefördert wird. Mhm. Und das ist ein toller Trend, dem ich gerne folge und da hat sich also gerade so Hals-Dekolleté-Bereich, aber auch Arme, zum Teil sogar Oberbauch und Knieinnenseite, auch Gesäß kann man da einiges machen, sehr viel getan. Mhm.
Das heißt also, die Hyaluronsäure erobert auch mehr und mehr Körperbereiche tatsächlich, nicht nur das Gesicht.
Ja, das war ja lustig, ja. Ich meine, da brauche ich dir nichts erzählen. Nein. Wir waren bei der gleichen Firma, also du warst bei der Firma damals,
genau.
Wie das aufgekommen ist, Macrolane. Das war eine spannende Geschichte.
Heiße Geschichte war das.
Ja. An und für sich sehr reizvoll. Man hat also Hyaluronsäure quasi in die Brust gespritzt und damit praktisch die Brust vergrößert. Auch am Po ist es gut gegangen. Also es hat ein paar Indikationen dafür gegeben. Ich habe einen Herrn gehabt, der schon im reiferen Alter war, ein unheimlicher Bergfex. Und der hat es immer bedauert, dass er so schmale Wadel hat.
Oh,
okay. Und der ist jedes Frühjahr gekommen und hat sich Macrolane in die Waden spritzen lassen, damit er ein bisschen knackigere Wadel.
Der Anton aus Tirol.
Sozusagen.
Genau.
Und das hat auch ganz gut funktioniert. Mhm. Aber es gibt es inzwischen nicht mehr. Meiner Ansicht nach war der Hauptgrund eine falsche Injektionstechnik. Aber es hat natürlich schon auch Verhärtungen und Abkapselungen gegeben. Mhm. Deswegen ist das Produkt eigentlich nicht mehr geeignet. Und das war jetzt so genau das Gegenteil von dem, was jetzt Trend ist.
Genau.
Es war maximal
Volumen.
Volumen, haltbar bis 4 Jahre. Also ich habe 4 Jahre nach Makulani-Injektion noch richtige Seen von Hyaluronsäure im Brustbereich gesehen. Also das hat verdammt lang gehalten und hat unheimlich gutes Volumen gegeben. Aber es hat natürlich, je länger etwas bleibt, desto schwieriger, desto problematischer ist es. Ja. Weil der Körper muss das ja verarbeiten, er muss das praktisch einordnen, entweder kapselt das ab, so wie er es zum Beispiel mit einem Brustimplantat macht, oder er versucht es aufzuspalten und dann kann es zu Entzündungsreaktionen, zu sogenannten Granulomen, also entzündlichen Knötchen kommen. Da gibt es also einiges, was da passieren kann. Und je länger sowas bleibt, desto kritischer ist es.
Ja, also das sehe ich tatsächlich auch sehr bedenklich, denn Makrolane gibt es nicht mehr. Aber es gibt eben andere Produkte, die jetzt in diesen Bereichen eingesetzt werden. Und was ich eben, muss ich ehrlich sagen, schlimm finde, ist, dass es keine reinen Hyaluronsäuren sind, sondern dass wir wieder zurückkommen zu permanenten Bestandteilen, wie wir das ja schon kennen mit aus 80er Jahre.
Ja.
Unterspritzung 0.5, ich würde es nicht mal 1.0 nennen, ja, Produkten, die ja wirklich sehr, sehr viele Probleme verursacht haben, also eben diese entzündlichen Knötchen und das auch dauerhaft und so weiter und so fort. Und leider gibt es jetzt solche Produktmischungen auch für den Körper. Und die werden auch verwendet, auch in Deutschland zum Beispiel. Ja, ist ja Schon bedenklich, weil man immer denkt, mein Gott, das hat man doch alles schon mal. Das haben wir eigentlich schon gelernt, dass das nicht funktioniert oder dass man das besser nicht macht. Aber tatsächlich wird es auch im Bereich der Brust eingesetzt, was ich schon extrem kritisch finde.
Absolut, ja. Und der Grund, warum das ja ursprünglich da Makrolane eben für die Brust nicht mehr angewendet werden durfte, war, dass die Diagnostik extrem schwierig war. Das heißt, man hat nicht mehr feststellen können, ist das jetzt eine Zyste? Also eine vom Brustgewebe verursachte Abkapselung und Flüssigkeitsansammlung oder ist es Makrolane oder Hyaluronsäure oder Filler, was auch immer.
Ja.
Und die ganze Diagnostik, was eben Überprüfung, Brustkrebsvorsorge und so weiter angeht, wurde extrem erschwert. Und mit dauerhaften Füllern ist es fast unmöglich. Also ich kann nur ganz intensiv davor warnen, sich solche Dinge initiieren zu lassen. Auch sonst wo. Also auch an anderen Zonen am Körper, sei es Gesäß oder Oberschenkel oder wo auch immer, höchste Vorsicht mit dauerhaften Füllern.
Weil du Gesäß sagst, das ist jetzt nichts für heute, aber da habe ich auch schon mitbekommen, da sind viele Fragen. Brazilian Butt Lift müssen wir uns unbedingt vormerken.
Gerne.
Also da ist mit Sicherheit Interesse da und auch viele Verständnisfragen, die wir mal aufdröseln können.
Wir sind jetzt bei, sagen wir, Unterspritzung 4.0 und das 5.0 ist schon in der Pipeline. Es gibt so viel zu erzählen.
Ja.
Es ist ein Thema, das sehr, sehr viele bewegt. Ich freue mich auch über Reaktionen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, über Fragen, über Kritik. Es kam eine Kritik von Claudia. Vielen Dank dafür, dass wir zu sehr mit Fachbegriffen um uns werfen. Wir nehmen das sehr ernst und werden uns bessern. Vielen Dank für den Einwand. Und sonst auch gerne Fragen. Wir sind jederzeit über unsere Podcast-E-Mail-Adresse zu erreichen, podcast@excellentbeauty.com, aber auch Sprachnachrichten über Anchor sind möglich. Also hier kann man uns jederzeit erreichen. Wir freuen uns über Feedback, Reaktionen und Fragen.
Damit
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.